ARD.
Das ist Queer Crimes, der True Crime Podcast aus der queeren Community. Alle Folgen Queer Crimes gibt's in der App der ARD Audiothek.
Wir sprechen heute über einen schwulen Serienkiller, der seinen Opfern Grausames angetan hat.
Über Vorurteile gegenüber queeren Menschen, die zu unfassbaren Ermittlungsfehlern führen.
Und wir reden über Sexpartys, Drogen und lebensgefährliche Online-Dates.
Queer Crimes. Der Grindr-Mörder. Irina, schön mit dir wieder vor Mikro zu sitzen.
Marvin, ich freue mich total.
Yes.
Und für die, die sich jetzt fragen, wer ist das? Shame on you erstmal, aber das werden wir jetzt schnell ändern.
Ja.
Denn vor mir sitzt Marvin, du bist Moderator, Journalist und Podcaster.
Ja, du bist Irina Schlauch, Juristin und die erste Princess Charming.
Wir erzählen euch bei Queer Crimes in jeder Folge von einem True Crime Fall, der etwas mit der LGBTQIA+ Community zu tun hat. Ist ein Zungenbrecher, deswegen sagen wir auch abgekürzt die queere Community.
Yes, und wir bringen hier nochmal unseren ganz eigenen Blick auf die Kriminalfälle mit, weil wir eben als Teil der queeren Community auf irgendeine Art und Weise immer natürlich emotional auch involviert sind. Ja, und in diesem Zusammenhang gut die queere Kultur mit euch gemeinsam beleuchten können. Irina, ich habe dir mal ein Geräusch mitgebracht. Warte mal, hier. Kennst du dieses Geräusch?
Oh, es kommt mir bekannt vor, sehr bekannt sogar, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Es ist nicht ICQ, aber es hört sich irgendwie so an.
Aber du lebst doch in Köln, da kennt man das doch so. Im großstädtischen Kontext hört man das doch vielleicht mal in der einen oder anderen Bar, draußen, bei Freundinnen, Freunden. Es ist der Nachrichtenton von Grindr.
Ah, okay,
ja.
Gut. Aber ja, in der lesbischen Community nicht.
Okay.
Gibt's die App, glaube ich, gar nicht. Nee.
Ja, also eher schwule Dating-App. Gibt natürlich auch ganz viele andere, Scruff, Tinder, Planet Romeo, wie sie alle heißen. Aber Grindr spielt in unserer Folge jetzt eine sehr wichtige Rolle. Wir sprechen über einen krassen Fall, also, ja, bei dem ich in der Recherche wirklich einige Wow-Momente hatte, weirde Wow-Momente.
Ja, fühle ich total. Es geht um einen Serienmörder, der seine jungen männlichen Opfer über die besagte Dating-App Grindr kennengelernt hat und viel zu lange unentdeckt bleibt, weil die Polizei aufgrund von mangelnder Erfahrung mit der queeren Community die Fälle falsch einstuft.
Ja, und dieses tödliche Versagen ermöglicht es dem Grindr-Killer, einfach weiter zu morden. Erster Druck von Angehörigen und den Medien führt später zu Gerechtigkeit für die Opfer und ihre Hinterbliebenen und beeinflusst die Polizei bis heute, muss man sagen. Du hast ihn jetzt gerade schon einen Serienmörder genannt.
Mhm.
Ab wann spricht man bei einem Mörder von einem Serienmörder?
Also wenn du es aus kriminologischer Sicht betrachtest, ist das ein Mensch, der mindestens 3-mal in verschiedenen Situationen getötet hat. Dann spricht man von einem Serienmörder. So, aber bevor wir jetzt in den Fall reinstarten, erstmal die Frage an dich, Marvin. Hast du über die gängigen Dating-Apps, du hast sie gerade schon alle aufgezählt, hast du darüber schon mal ein Date ausgemacht für dich?
Ich sage mal so, ich bin natürlich in Apps, um den Leuten von unserem Podcast zu erzählen.
Das ist Werbemaßnahmen. Das ist ganz smart.
Klar. Das ist ja ganz klar. Ich glaube, ganz viele Menschen natürlich, ist da jetzt kein Ding, ne? Benutzen Dating-Apps. Ich kenne viele Menschen, die haben sich über Dating-Apps kennengelernt. Es gibt viele Menschen, die schauen einfach mal nur. Was ich auch mal interessant finde, lesbische Dating-Apps, ist das ein Thema? Explizit lesbische Dating-Apps.
Ja, gibt es.
Ja.
Ich habe die jetzt nicht genutzt, sondern eher die gängigeren, aber auch die gibt es, ja.
Mhm.
Und hab über die Apps, die ich genutzt habe, auch schon Dates ausgemacht.
Ich glaube, was weit verbreitet ist, bei Männern, die anderen Männern begegnen wollen in Dating-Apps, geht halt oft schnell um Sex.
Mhm.
Punkt.
Ja, ist ja völlig legitim.
Genau, ist, glaube ich, schwierig für viele tatsächlich, da so länger dran zu bleiben und sich kennenzulernen über eine App. Also so, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Es geht
also
immer
dann
relativ schnell ums Körperliche, so genau.
Und dann aber doch lieber also im Real Life, wenn man dann nach einer festen Beziehung sucht.
Auf jeden Fall. Und ich habe auch so das Gefühl, ganz viele, also so Leute in meinem Alter, Millennials, sind auch total müde von Dating-Apps. Es ist immer dasselbe. Hi. End of the story. So, und dann geht dieses Gespräch auch gar nicht weiter. Ganz viele sind müde und haben da gar keinen Bock mehr drauf.
Großes Potenzial auch für Enttäuschungen. Also bei lesbischen Frauen würde ich schon sagen, das gibt's auch, dass Leute natürlich auch schnell in Sex suchen, aber meistens ist schon ein längeres Kennenlernen auch über die App. Man schreibt erstmal, trifft sich dann erst. Und klar, wenn man dann irgendwie schnell merkt, das ist es nicht, dann führt das zu Enttäuschungen. Ne?
Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Tipp, sich schnell zu treffen. Sich nicht so fallen zu lassen in diese App. Wir reden auch über Algorithmen in Apps. Das gehört auch zur Realität dazu. Welche Bilder werden gezeigt? Normschönheit spielt ein riesiges Thema in gewissen Apps, dass du vielleicht auch gar nicht angezeigt wirst, weil du dann in einen bestimmten Algorithmus nicht reinpasst. Deswegen, ich glaube immer, am besten schnell treffen. Also das so als Tool zu nutzen, um in Kontakt zu kommen, finde ich gut. Ganz ehrlich, und machen wir uns nichts vor, Grindr ist für viele auch in der queeren Community die einzige Chance, zum Beispiel auch in ländlichen Umgebungen, sich zu connecten. Das muss man ja auch mal so sehen.
Voll, stimmt. Also die Auswahl ist ja auch einfach ein bisschen begrenzter. Das muss man ja auch ehrlich sagen.
Und ein Bild ist, finde ich, auch immer nur ein Bild. Also auch das gibt es ja, oder? Dass Menschen in Realität vielleicht ein bisschen anders aussehen als das perfekt gestellte Bild.
Das zum einen, obwohl ich immer finde, dass man, wenn man ein bisschen schreibt, schon viel über die Person so einen ersten Eindruck bekommt. Also das finde ich immer interessant. Also ich konnte deswegen immer so, also ich hatte wenig große Enttäuschung, also dass ich am Ende dachte, okay, die Person ist total anders, weil schon viel übers Schreiben gemerkt habe, ein Gefühl für die Person bekommen habe. Ich finde es noch total interessant, was das Thema Treffen angeht. Ich weiß, dass von Hetero-Freundinnen das natürlich immer ein bisschen vorsichtig ist, dann doch mit einem schnellen ersten Date. Bei Frauen, lesbischen Frauen, die daten, geht es schon schneller. Also ohne Sorge zu haben, glaube ich, so zur Sache. Weil du natürlich von der Frau weniger erwartest, dass dir was Böses passieren kann.
Ah, interessant.
Was ja eigentlich Quatsch ist, ne? Aber ich kenne es auch von mir. Ich hatte auch mal mein erstes Date und habe tatsächlich der Person die Tür geöffnet. Also es war jetzt gar kein Sex-Date, sondern ne, ich wollte sie wirklich kennenlernen und es hatte sich irgendwie ergeben. Ich glaube, es war irgendwie auch noch so Ende Corona. Und ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, krass, dass es natürlich auch mal daneben gehen kann. Und zwar nämlich dann, wenn die Leute nicht gute Absichten haben beim Daten. Und das ist jetzt auch meine Überleitung. Weil solche Online-Dates oder in diesem Fall Grindr-Hookups nicht immer gut verlaufen, sondern auch tödlich ausgehen können. Das zeigt nämlich unser heutiger Fall. Der Notruf. Alles beginnt damit, dass am 19. Juni 2014, mitten in der Nacht, um 4.18 Uhr, ein anonymer Anruf bei der Londoner Polizei eingeht. Der unbekannte Anrufer meldet, dass ein junger Mann auf der Cook Street in Barking, das ist ein Stadtteil in East London, das als Problemviertel bekannt ist, kollabiert sei. Als die Polizei und die Sanitäter dort ankommen, ist es schon sehr spät. Es ist dunkel, die Straße wird lediglich vom Licht der Laternen erleuchtet. Kaum ein Mensch ist noch draußen unterwegs. Die Stadt schläft noch. Und so finden sie einen jungen Mann an besagter Straße vor, zusammengesackt an einer Wand. Er ist tot.
Naja, und der Anrufer hat nicht mal gecheckt, ob der Mann noch atmet oder ist auch nicht geblieben, bis die Polizei und die Sanitäter kommen. Ein bisschen verdächtig, würde ich mal sagen, ne?
Ja, und das findet die Polizei wohl auch. Und sie finden dann auch relativ schnell heraus, wer der anonyme Mann am Telefon ist.
Es ist Stephen Port. Und bevor ich jetzt ein bisschen was über sein Leben erzähle, habe ich hier in dem Podcast mal wieder ein Foto mitgebracht. Beschreib mir mal, Irina, wie sieht er aus?
Also ich finde erstmal, es könnte so ein typisches Dating-App-Bild sein. Yeah. Es ist nämlich ein Spiegel-Selfie. Ich würde davon abraten, ich finde Spiegel-Selfies ganz fürchterlich. Es geht um Stephen. Das ist ein schlanker Mann, guckt direkt in die Kamera, also in den Spiegel, bisschen blass, hat ein blaues, figurbetontes T-Shirt an, braunes oder rötliches Haar, ein sehr kantiges Gesicht und guckt sehr bestimmt, sehr ernst, schon fast böse, würde ich sagen.
Wenig Freude strahlt das Bild aus. Aber fangen wir jetzt mal von vorne an. Wir schauen mal, wo kommt dieser Mann auf dem Bild eigentlich her? Stephen Port wird 1975 in Southend-on-Sea geboren. Das ist eine Stadt in der Grafschaft Essex, östlich von London. Ganz idyllisch da, Natur, Wasser, sweeter Ort, kann man sagen. Und als Stephen gerade erst ein Jahr alt ist, zieht seine Familie dann nach Dagenham in East London. Muss man sich so vorstellen, optisch, Haus an Haus, alles sehr eng, eher grau, trostlos, bisschen trist, also nicht so wirklich einladend. Wenn man das so sieht, naja, und du brauchst, ich sag mal, so eine knappe Stunde mit den Öffis, um ins Londoner Stadtzentrum zu kommen.
Nicht jetzt eine Gegend, in der du unbedingt deine Kindheit oder Jugend verbringen willst, oder?
Nicht so richtig geil, stimmt. Und trotzdem bleibt Port dort wohnen, bis er Anfang 30 ist. Um ganz genau zu sein, er bleibt im Haus seiner Eltern wohnen. Naja, so mit um die 30 immer noch zu Hause. Wann bist du von zu Hause ausgezogen? Also wahrscheinlich vielleicht auch Mietpreise ein Thema dort in der Region so, aber
stimmt, ja.
Wann sind wir ausgezogen? Wann bist du ausgezogen?
Deutlich früher. Ich war kurz nach dem Abi, also 18, 19, aber zum Studium dann.
Same, genau.
Bei dir auch?
Ja, 18 war ich.
Aber zurück zu Stephen. Du hast es gerade gesagt, hat vielleicht auch finanzielle Gründe. Bei den Londoner Miet- und Immobilienpreisen würde ich wahrscheinlich auch so lange wie möglich im Hotel Mama und Papa bleiben.
So, und jetzt ist Port wohl auch nicht der sozialste Mensch. Mit 16 geht er kurzzeitig auf ein Art College, also ein Kunstcollege. Aber seine Eltern, die Mutter Kassiererin, der Papa Putzmann, die können sich das auf Dauer gar nicht leisten. Und so macht er eine Ausbildung zum Koch, also sozusagen von der Kunstschule zur Kochkunst oder so. Kurzer Funfact, Stephen Port hat übrigens als eine Art Küchenhilfe bei einer mega erfolgreichen Kochshow im UK mitgemacht, Celebrity Masterchef. Da kochst du so mit Promis. Das ganze Land hat ihn also im Free-TV gesehen. Finde ich irgendwie auch einen weirden Fact. Und nach so ein paar kurzen Gastrojobs nimmt Port dann eine Stelle am West Ham Bus Depot an und bekocht dort die Mitarbeitenden. Er outet sich übrigens erst mit 20. Das heißt, die Zeit, die er dort arbeitet, wissen die meisten noch gar nichts von seiner Homosexualität. Wie war das bei dir? Hast du dich offiziell geoutet eigentlich so?
Also bei der Family. Man denkt ja immer, es gibt meistens so ein Outing, aber es waren dann schon mehrere. Zuerst bei meiner Schwester und dann bei meiner Familie. Aber ich war auch, also ich finde 20 ist sogar eigentlich früh. Also ich war so 23, 24. Wie war es bei dir?
Ja, auch so 20 und dann Step by Step immer so. Von Jahr zu Jahr. Also, Ports Mutter, die findet das Outing des Sohns aber wohl nicht so super. Die hat schon so ihre Probleme damit, ja, weil sie sich angeblich Enkel von ihm gewünscht hat. Mega uncool. Mhm. Sie leben aber trotzdem weiterhin zusammen. Port, der zieht erst 2006 in seine erste eigene kleine Wohnung im Stadtteil Barking. Das ist gar nicht so weit in dem Viertel, wo er eh sein ganzes bisheriges Leben verbracht hat. Und wie sieht die Wohnung aus? Ich habe nochmal ein Bild mitgebracht. Seine erste eigene Wohnung.
Ja, sogar zwei. Mhm. Ja, auch ich hätte jetzt gesagt, für eine erste Wohnung eigentlich ganz schön. Mhm. Ich vergesse aber auch, dass er schon 30 ist. Also so eine typische Studentenbude, hätte ich jetzt gesagt. Wir haben da ein Wohnzimmer, also klein, aber fein. Küche, alles sehr sauber, sehr ordentlich. Also es liegt nichts rum, was da nicht hingehört. Er kann Ordnung halten. Auch kein Müll, kein dreckiges Geschirr. Dann haben wir eine weiße Couch. Das finde ich ein bisschen weird. Stehen die Leute nicht, die sich eine weiße Couch zulegen?
Vor allem Zweisitzer. Richtig gemütlich kann man darauf nicht liegen. Also man kann sich entspannen im Sitzen, glaube ich, auf dieser Couch.
Vielleicht ist sie auch wirklich nur Deko.
Ja.
Dann einen großen Flachbildfernseher. Dann auf dem Wohnzimmertisch steht so eine Dekoskulptur. Es ist nicht so geschmackvoll, aber praktisch. Hm. Alles in Holzoptik. Es gibt mir so 90s-Vibes,
ja,
aber passt ja, ne? Ja,
ein bisschen.
Aber okay, so weit, so spießig. Dann hast du noch ein Bild vom Schlafzimmer mitgebracht. Da ist ein großes Bett, schwarze Bettwäsche, die Skyline von New York.
Auf einem Bild, Bett, ja. Iconic.
Und daneben steht auch in Holzoptik ein kleiner Nachtschrank.
Ja, wenn man noch genauer hinschaut, sieht man so interessante Details wie zum Beispiel die Poppers-Flaschen auf dem Nachtschrank. Was ist Poppers, fragen sich vielleicht einige. Kommen wir gleich zu. Dann siehst du so die Boxershorts, die rumliegen mit der Aufschrift Born for Porn. Die üppige Sextoy-Sammlung, die große Porno-DVD-Kollektion, Babyölflaschen, also so ein bisschen Sex-Gadgets. Ich würde sagen, also dafür, dass Port sein schwules Sexlife zu Hause bei seinen Eltern wahrscheinlich nicht sonderlich ausleben konnte, geht er jetzt in die Vollen.
Ja, und ich stelle mir das auch vor, dass das für ihn so eine krasse Befreiung gewesen sein muss. Ich meine, du lebst vorher, also er hat 30 Jahre bei seinen Eltern zu Hause gelebt und du bist da ja nie so richtig allein. Also es ist halt nochmal was anderes als vielleicht in einer WG mit Freunden. Es sind halt deine Eltern, ne?
Richtig, ja.
Und also mir wäre es da schon irgendwie unangenehm an seiner Stelle gewesen, da Typen mit nach Hause zu nehmen.
Ja. Ich würde eben auch sagen, ne, mit der neuen Wohnung kommt dann eine neue Freiheit für den Anfang 30-Jährigen. Er kann seine Dates nun zu sich nach Hause einladen, Partys schmeißen, all sowas. Und tatsächlich schlägt er auch über die Stränge. Er betrügt seine Partner, nimmt Drogen, arbeitet als Sexworker und beginnt damit regelmäßig GHB zu nehmen. Eine Droge, die weiterhin auch als Vergewaltigungsdroge bekannt ist, aber auch im Partykontext konsumiert wird.
Wir haben das in der allerersten Folge Queer Crimes besprochen, nämlich beim Darkroom-Mörder. Und wenn ihr die noch nicht kennt, die Folge, dann hört gerne rein. Ja, GHB ist super gefährlich und eine Überdosis kann zum Herzstillstand und dann auch zum Tod führen. In geringen Dosen andererseits macht es so ein bisschen dizzy, du bist euphorisch, hast einen krassen Sexdrive, also kurz super horny. Und deswegen ist G auch eine beliebte Chemsex-Droge. Und die AIDS-Hilfe nennt Chemsex ein Phänomen der zeitgenössischen Schwulenkultur. Bedeutet, Du konsumierst harte Drogen wie Crystal Meth, Amphetamin, Methedron oder G im Zusammenhang mit schwulem Sex.
Ja, und das gehört auch zur Realität dazu, dass manche Menschen in ihren Grindr-Profilen so Pillen-Emojis drin haben. Das ist dann eben oft ein Zeichen dafür, dass sie offen für Drogen sind, gemeinsamen Konsum von Drogen. Damit kommt man oft so in Gay-Großstadt-Kontexten in Berührung. Und auch Port ist auf den Dating-Plattformen unterwegs. Und er trifft sich mit jungen Männern. Und die Treffen gehen für diese meist nicht so gut aus.
Die ersten Übergriffe. Ja, du sagst es, die gehen gar nicht gut aus. 2012 verabredet sich Port mit einem Typen via Grindr. Und Port holt ihn dann sogar von der Haltestelle ab. Der Mann wird ihn später als recht höflich, freundlich, nichts, was irgendwelche Alarmglocken schellen lassen würde, beschreiben. Ja, doch der Schein trügt. In Ports Wohnung angekommen, trinkt er ein Glas Wein und schläft dann direkt ein. Als er dann wieder zu Bewusstsein kommt, vergewaltigt Port den jungen Mann gerade. Ohne reagieren zu können, verliert dieser erneut sein Bewusstsein und wacht erst am nächsten Morgen völlig desorientiert auf. Port fährt ihn dann zum Bahnhof und tut, als wäre nichts passiert. Und sein Opfer spielt das Spiel auch mit. Und zwar aus Angst.
Naja, ich meine, wer weiß, vielleicht wäre es auch einfach so zum einvernehmlichen Sex gekommen, wenn Port es drauf angelegt hat. Ich meine, die beiden hatten ja ein Date, stell dir das vor. Warum greift man zu solchen Mitteln?
Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Aber irgendwie scheint Port eine kranke Lust aus dem Sex mit bewusstlosen Menschen zu ziehen. Ja, und dann im Sommer 2014 trifft sich Port mit einem Anfang 20-Jährigen und Port gibt ihm Poppers.
Ja, in der Gay-Culture ist Poppers eine total beliebte Droge, wird oft beim Sex verwendet, weil sie das Lustempfinden für so wenige Sekunden steigert, die Muskulatur entspannt. Und das ist besonders bei penetrativem Sex von Vorteil, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. In Deutschland kann man das auch einfach so kaufen, meist über Umwege, auch aus dem Netz. Deklariert ist das Ganze dann als Reinigungsmittel. Und so riecht es auch. Bei Poppers geht es nämlich darum, dass du die Dämpfe direkt über die Nase aufnimmst und es dann eben für ein paar Sekunden kickt. Kann aber natürlich total gefährlich sein, besonders wenn man zu viel davon abbekommt. Ne?
Ja, und genau so ging es Potts Opfer auch. Das Poppers bekommt ihm offenbar nicht sonderlich gut. Er nickt kurz weg. Und als er dann wieder aufwacht, bietet Port ihm ein Glas Wasser an. Zumindest sieht es aus für ihn wie Wasser. Er nimmt dann einen Schluck und wird ohnmächtig. Als er wieder zu sich kommt, liegt er ohne Unterwäsche auf dem Boden, völlig verstört. Und wieder fährt Port ihn danach zum Bahnhof. Auch er sagt nichts, auch aus Angst. Und nur 2 Wochen später dann trifft Port Anthony, den jungen Mann, bei dem die Polizei in der Nacht vom 19. Juni 2014 nur noch den Tod feststellen kann.
Ja, lass uns mal sprechen über Anthony. Port und er kommen über die Seite Sleepy Boys in Kontakt. Das ist eine Website für männliche Escorts, Sexworker. Port hat nämlich nicht nur eine Weile selber als Escort gearbeitet, sondern sich auch Escorts gebucht. Er bietet zum Beispiel 800 Pfund, umgerechnet heute 960 Euro dafür, wenn Anthony bei ihm übernachtet. Anthony ist ein introvertierter, 23-jähriger Fashion-Student, Fashion-Student, Modestudent, verdient als Sexarbeiter Geld, um sich sein Studium an der Middlesex University zu finanzieren. Und auch von ihm haben wir mal ein Foto mitgebracht.
Ja, also Anthony sieht sehr, sehr jung aus. Ich finde sogar noch jünger als die 23, die du gerade als Alter genannt hast. Er hat einen großen Mund, blondes, dichtes Haar. Sieht so ein bisschen verwuschelt aus, also als wäre er gerade aus dem Bett gekommen. Aber freundlich, ja, jugendlich, irgendwie nett.
Ein Twink würde man ihn vielleicht auf Grindr nennen. Weißt du, was ein Twink ist?
Sehr jung aussehende schwule Männer, ne?
Ja, genau. Es ist quasi ein Gay-Tribe, irgendwie eine Schublade, die sich vor allem aufs Äußere bezieht. Eine Kategorie, kann man vielleicht sagen, Kategorie. Twinks sind jung, eben nicht behaart. Was gibt es noch für Gay-Tribes? Otter zum Beispiel.
Also das habe ich noch nie gehört.
Skinny und behaart sind Otter. Oder was gibt's noch? Bears, also Bären, bisschen beefy, behaart. Und man kann sich auf bestimmten Apps dann auch diesem Tribe zuordnen und dann eben auch danach filtern und suchen oder eben gefunden werden. Du suchst dann nach dem Wort Twink und dann werden dir nur Twinks angezeigt. So funktioniert das dann.
Super spannend, wenn ich das vergleiche mit der lesbischen Community. Also diese Kategorien gibt es da gar nicht, also zumindest nicht so viele. Also manche würden sich eher als femme, als feminin Lesbe bezeichnen, andere als eher maskuline Butch. Mhm. Aber es gibt nicht so viele.
Körpermerkmale? Genau, Körpermerkmale spielt dann.
Nee.
Ist kein, interessant.
Kein Thema, also nicht, dass ich wüsste. Mhm. In welche Kategorie würdest du dich packen?
Twink vermutlich nicht mehr.
Ach komm, und da gehst du noch durch.
Das kann sich jetzt jeder selber überlegen, welchem Tribe ich zuzuordnen bin. Und kommen wir mal zurück zu Anthony. Der scheint jedenfalls als Twink voll Ports Typ zu sein. Weil der steht ja eben auf jüngere Männer. Angeblich meinte er mal zu einem Bekannten, dass alles über 23 ihm zu alt sei. Und die beiden verabreden sich. Und Anthony wird am 17. Juni 2014 gegen 22 Uhr vom Bahnhof in Barking abgeholt. Die beiden verbringen etwa anderthalb Tage miteinander. Und irgendwann innerhalb dieser Zeitspanne verabreicht Port dem jungen Mann eine tödliche Dosis der Droge GHB, vergewaltigt ihn und schleift ihn nach draußen. Zu dem Ort, an dem die Polizei die Leiche dann später auch findet. Mit umgedrehter Unterhose und einer Flasche GHB in der Tasche.
Also ich finde es super seltsam. Also er legt ihn ja vor der eigenen Haustür ab, ne? Mhm. Also es ist ja an sich super auffällig.
Ja, in etwa so auffällig, wie dann auch noch die Polizei anonym zu verständigen. Die finden dann ja, wie zu Beginn der Folge, auch bald raus, dass Port eben der Anrufer ist. Als sie ihn konfrontieren, gibt er zunächst an, er habe den Körper entdeckt, als er gerade von seiner Nachtschicht zurückkommt. Und so richtig scheinen ihm die Ermittler das aber nicht zu glauben und befragen Port dann nochmal eine Woche später. Und jetzt gibt er zu, dass er Anthony für Sex bezahlt habe. Anthony habe Drogen mitgebracht, eine Überdosis genommen und dann in Ports Bett geschlafen, so die Story. Und Port sei dann zur Arbeit gegangen und als er wieder nach Hause kommt, dann stellt er fest, dass Anthony nicht bei Bewusstsein ist. Voller Panik schleift er ihn dann auf die Straße, aus Angst, man würde ihn dafür verantwortlich machen. Also so geht diese Story eben weiter, das ist Ports Version. Und das Weirde daran ist, finde ich, die Ermittler nehmen ihm das ab. Port bekommt zwar eine kurze Haftstrafe wegen Justizbehinderung, aber nicht wegen des eigentlichen Verbrechens.
Also ich weiß, wir sprechen ja später noch darüber, wie mies die Polizei in diesem Fall gearbeitet hat. Aber also an dieser Stelle schon, what the fuck? Also haben die da nicht weiter nachgeforscht und ermittelt?
Nö, zunächst leider gar nichts in die Richtung. Hätten sie das getan, das muss man schon so klar sagen, dann wäre Anthony womöglich Ports einziges Opfer geblieben. Kommen wir zu
Gabriel. Etwa zwei Monate nach dem Mord an Anthony schreibt Port dann mit Gabriel auf Grindr. Gabriel ist 22 Jahre alt, hat sein Studium in seiner Heimat, der Slowakei, beendet und lebt erst seit kurzem in London. Er hofft dort auf einen Job als Übersetzer beim National Health Service und lebt erstmal übergangsweise im Gästezimmer eines Bekannten. Dieser beschreibt Gabriel später in einem Interview mit den folgenden Worten. Er war ein wirklich anständiger, kluger, intelligenter, rücksichtsvoller, kreativer und talentierter junger Mann.
Ja, total wichtig, dass wir das hier sagen. Oft kommen ja die Opfer viel zu kurz und ich finde das einfach super wichtig, ja, dass wir nicht einfach Opfer 1, 2, 3 sagen, sondern sie eben als die Menschen, als die Individuen, die sie waren, hier so in Erinnerung behalten. Das sind Menschen mit Familie, mit Freunden, mit Hobbys, mit Leidenschaften, mit Träumen. Ja.
Dieser junge Mann, Gabriel, gerät dann an Port. Der bietet ihm an, dass er erstmal kostenfrei bei ihm auf seiner Couch leben könne, bis Gabriel so richtig in London angekommen sei. Die weiße Ledercouch, wir erinnern uns. Mhm. Ja, und kostenfrei unterkommen klingt in einer teuren Stadt wie London verlockend. Also zieht dann Gabriel am 23. August 2014 zu Port. Und nur fünf Tage später findet dann eine Frau, die gerade ihren Hund Gassi führt, Gabriels Leiche am Friedhof der St. Margaret's Church, etwa 500 Meter von Ports Apartment entfernt. Sein Körper weist Schlagverletzungen auf, in seinem Blut wird eine tödliche Dosis GHB gefunden. Also wie bei Ports erstem Opfer schon. Und auch er hat eine Flasche der Droge in seiner Tasche. Ja, und wie beim ersten Mord schon forscht die Polizei auch hier nicht weiter nach. Schwuler Mann, G in der Tasche, G-Überdosis, für die Polizei ist alles klar.
Ärgert euch vielleicht auch, wenn ihr das jetzt hört. Ich meine, sein Körper weist Schlagspuren auf, das Handy ist nicht da, da muss man doch mal ermitteln. Aber nee, Port kann leider einfach weitermachen. Lass uns sprechen über Daniel und Jack. Auf der Website FitLads lernt Steven Daniel kennen. FitLads, das ist eben eine Website für schwule und bisexuelle Männer. Mit gerade einmal 21 wird Daniel dann auch Ports jüngstes Opfer sein. Daniel ist Koch, lebt mit seinem langjährigen Partner zusammen. Und Port und Daniel, die treffen sich dann am 18. September 2014 und nur zwei Tage später wird seine Leiche von der gleichen Frau gefunden, die schon Gabriel fand. Und zwar wieder am Friedhof der St. Margaret's Church. Auch sein Handy ist weg und auch er hat eine Flasche mit G in seiner Tasche. Und noch etwas findet die Polizei an der Leiche, einen Abschiedsbrief. Naja, den hat er natürlich nicht geschrieben, also hat nicht Daniel geschrieben, sondern Stephen Port hat den geschrieben. Magst du mal daraus vorlesen, was da steht?
Ich kann nicht mehr weitermachen. Ich habe meinem Freund Gabriel das Leben genommen. Wir hatten gerade ein bisschen Spaß bei einem Kumpel und ich ließ mich hinreißen und gab ihm noch einen Schuss G. Es war ein Unfall. Ich weiß, dass ich ins Gefängnis kommen werde, wenn ich zur Polizei gehe. Ich habe das G, das ich übrig hatte, mit Schlaftabletten eingenommen. Wenn es mich umbringt, ist es das, was ich verdiene. Also, ich übersetze mal. Er versucht jetzt auch noch diesem armen Jungen den Tod von Gable in die Schuhe zu schieben. Es geht noch weiter. Übrigens, bitte gib dem Kerl, mit dem ich letzte Nacht zusammen war, nicht die Schuld. Wir hatten nur Sex. Dann bin ich gegangen. Er weiß nichts von dem, was ich getan habe. Nicht sein fucking Ernst.
Ja, wie auffällig willst du sein? Port, Doppelpunkt, ja, Ausrufezeichen. Das ist offenbar noch nicht auffällig genug, denn die Polizei prüft nicht mal, ob Daniel und Gabriel sich überhaupt kennen. Und wer der Kerl ist, mit dem Daniel die Nacht vor seinem Tod verbracht hat, das kümmert ihr auch nicht. Hätten sie weiter ermittelt und diesen Tod nicht als Suizid abgestempelt, dann würde Jack sicherlich noch leben. Und Jack ist Ports viertes Opfer. 25 Jahre alt, lebt noch bei seinen Eltern, ist noch nicht geoutet und träumt davon, irgendwann einmal Polizist zu werden. Sein Geld verdient er erstmal als LKW-Fahrer. Und am 13. September 2015, na, da treffen sich Jack und Port. Am nächsten Tag wird dann Jacks Leiche gefunden. Wieder am Friedhof. Wieder mit einer Flasche GHB. Und an seinem Körper wird eine Tourniquette gefunden. Das ist so ein Band, um Blut zu stauen am Arm. Und Wischtüchern, also Drug-Use-Utensilien. Port wollte Jack eben als Drogenopfer darstellen, nehme ich mal an. Ne?
Ja, und der Plan geht auch auf. Die Polizei geht auch hier erstmal von einer selbstinduzierten G-Überdosis aus. Case closed. Die Ermittlung. Also, die Ermittler haben sich hier wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, denn die Morde an Anthony, Gabriel und Daniel wurden ja einfach als Todesfälle wegen Überdosierung abgetan. Ja, und auch bei Ports letztem Mord, also an Jack, läuft es ähnlich. Der zuständige Ermittler, der, by the way, keine Erfahrung mit derartiger Ermittlungsarbeit hat, kontaktiert zwar die Menschen, die Jack zuletzt lebend gesehen haben, und er findet sogar ein Überwachungsvideo vom Bahnhof, das zeigt, wie Jack mit einem unbekannten großen Mann zusammen ist. Doch dieser Mann, Stephen Port natürlich, wird erst nach Wochen gefunden. Und ich habe dir jetzt hier mal eine Aussage von Jacks Vater Colin und seiner Mutter Donna mitgebracht.
Ja, Colin sagt, wir glauben, dass die Polizei nicht weitergesucht hat, weil die Polizei Jack als Drogenabhängigen behandelte. Und Donna, die Mutter, sagt eben, ich glaube, die dachten, ah, noch so ein junger Kerl, ein Junkie. Ich glaube, das hat die gar nicht interessiert. Das muss einfach so bitter für die Eltern gewesen sein. Ne?
Richtig bitter, ja. Mhm. Und die Familie will das auch nicht wahrhaben, denn Jack war immer total gegen jede Art von Drogen. Und außerdem war es ja sein Traum, irgendwann mal Polizist zu werden. Und da kommt jetzt so eine Drogenkarriere nicht so gut im Lebenslauf. Ja, und als LKW-Fahrer, womit Jack ja bis zu seinem Tod sein Geld verdient hat, muss er auch regelmäßig Drogentests machen. Ja, aber weil die Ermittler das offenbar nicht interessiert, beschließt dann Jacks Familie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und auf eigene Faust zu ermitteln.
Ja, richtig starke Nummer. Und ich finde das eh total beeindruckend, ne? Dass Angehörige von Opfern, die ja echt gerade irgendwie was anderes zu tun haben mit ihrem ganzen Schmerz, die trauern, dass die aus so einer Action einfach Kraft und Stärke schöpfen können.
Und was sie machen, sie drehen jetzt wirklich jeden Stein um. Sie schauen sich Jacks letzte Stunden an. Sie suchen die Menschen, mit denen er zuletzt Zeit verbracht hat. Sie schauen, wo er sich aufgehalten hat, durchsuchen das Internet nach Artikeln und stoßen dann auch auf die anderen drei Opfer von Port. Diese Spur verfolgen sie dann weiter, durchforsten Zeitungen aus den Gegenden, aus denen die drei anderen Toten herkommen, notieren Ähnlichkeiten, vergleichen sie mit Jack. Also sie setzen echt alles in Bewegung und konfrontieren dann auch die Ermittler mit ihrer Arbeit. Doch die sagen,
wir ermitteln erstmal nicht weiter.
Genau, wir machen nichts. Ja, und auch auf die Bitte von Jacks Familie, ein Foto von dem unbekannten Mann, der in dem Überwachungsvideo mit Jack zu sehen ist, in einer Zeitung abzudrucken, kommen sie erst nach einiger Zeit nach. Aber immerhin tun sie das. Und so landet dann am 13. Oktober 2015, etwa einen Monat nach Jacks Tod, das Foto eines jungen, großen Mannes in der Öffentlichkeit. Das Telefon klingelt dann einige Male, es gehen Hinweise ein, aber letztendlich ist es ein Polizist aus Barking und Dagenham, der den Mann erkennt. Denn die Polizei hatte ja schon mal mit ihm zu tun. Der Unbekannte hat nun einen Namen. Stephen Port.
15. Oktober 2015, also rund ein Jahr und 4 Monate nach seinem ersten Mord, wird Stephen Port dann zu Hause in seiner Wohnung festgenommen, wegen des Verdachts, die 4 jungen Männer getötet zu haben. Und von nun an ist das Hauptkommando für Mord und schwere Verbrechen für seinen Fall zuständig. Die Verhöre. In den 4 Tagen nach seiner Festnahme wird Port eben immer wieder verhört. Wir haben ihn schon ein bisschen kennengelernt.
Ja, ich vermute, er gesteht natürlich nicht.
Genau. Port verhält sich im Verhörraum ganz ruhig, ganz unauffällig. Keine Spur mehr von dem Mann, der sich die Boys nach Hause holt und ermordet. Er sitzt da in einem kahlen, hellen Raum, Neonlicht von der Decke. Er hat eine Halbglatze und auf mich macht er schon einen sehr erschöpften Eindruck. Sieht auf jeden Fall ein bisschen älter aus als auf dem Bild, was wir vorhin beschrieben haben. Sein Kopf gesenkt. Er trägt ein graues, unauffälliges Sweatshirt. Seine Knie zittern. Er weicht aus, ist unsicher. Er weiß vermutlich, dass er jetzt aus der Nummer nicht mehr rauskommt und wiederholt dann die Geschichte zum Tod von Anthony, seinem ersten Opfer, die er vor rund einem Jahr schon erzählt hat. Er streitet ab, die anderen toten Männer zu kennen oder jemals G konsumiert zu haben. Und irgendwann im Laufe der Vernehmung erfindet Port dann wirre Stories, sowas wie, er habe Daniel auf Sexpartys, bei einem Drogendealer getroffen, aber mehr wisse er nicht.
Und die Presse? Die stürzt sich natürlich mal wieder auf den Fall. Das Boulevardblatt The Sun nennt ihn häufig Monster. Andere Medien Predator, also übersetzt Raubtier. Mhm. Ja, und in den Artikeln geht es dann in erster Linie um Drogen, Sex. Die düstere, queere Welt wird so geschaffen. Das kommt uns bekannt vor, das kennen wir leider auch schon aus anderen Fällen, die wir hier bei Queer Crimes besprochen haben. Ja. Also alles für den Clickbait.
Ja, das ist immer wieder weird zu lesen. Aber durch die Berichterstattung zu seinem Fall melden sich dann aber auch mehrere Männer bei der Polizei, die dann erzählen, Port habe ihnen etwas ins Getränk gekippt oder Drogen injiziert. Daraufhin wird auch ein Handy von Port untersucht und es werden 83 selbstgedrehte Sexvideos von ihm gefunden. Einige zeigen auch, wie er Sex mit bewusstlosen Männern hat.
Der Prozess. Im Gerichtsprozess dann wirkt Port noch älter als auf den Verhörfotos. Auf seinen Grinder-Pics trägt er übrigens auch ein Toupet, denn ja, so sieht er ein bisschen jünger aus mit den Haaren. Im Gerichtssaal dann schaut er die Familien seiner Opfer nicht an. Er nuschelt und beantwortet die Fragen des Gerichts leise, ausweichend und sehr wortkarg. Als er dann auf die Videos angesprochen wird, die ihn beim Sex mit bewusstlosen Männern zeigen, entgegnet er nur: Ja, da sei nur das Ende zu sehen und das sei ein normaler Sex gewesen. Und er erzählt weiterhin Lügen. Er gibt zwar zu, den falschen Abschiedsbrief geschrieben zu haben, aber behauptet, sein Opfer habe ihm diesen diktiert.
Also das ist natürlich ein totaler Schlag ins Gesicht für die Familie, ne?
Voll, ja. Und deswegen nennt die Anklage ihn wohl auch einen, Zitat, gewohnheitsmäßigen und zwanghaften Lügner. Und das einzig Gute daran, Port kommt mit diesen Lügen nicht durch. Und der Richter sagt dazu: Ich verstehe, dass seine Absicht nur darin bestand, ernsthaften Schaden anzurichten und nicht den Tod herbeizuführen, aber er muss gewusst und vorhergesehen haben, dass ein hohes Todesrisiko besteht, umso mehr nach dem Tod von Anthony, dem ersten Opfer. Mhm. Was denkst du, Marvin?
Weiß ich nicht, finde ich irgendwie schwierig. Ich denke halt, wenn du jemandem bewusst eine potenzielle tödliche Droge verabreichst und dann auch noch ohne, dass die Person das will, dann gehst du ja bewusst das Risiko ein, diese Person zu töten. Wie ist denn das rechtlich? Ab wann spricht man denn von einer sogenannten Tötungsabsicht, Irina, du als Juristin?
Wir lieben ja Definitionen, wir JuristInnen, deswegen habe ich die auch mitgebracht. Also absichtlich tötet, wem es bei seinem Tun auf die Herbeiführung des Todes ankommt. Mhm. Klassisches Beispiel, der Auftragsmord. Du willst, dass diese eine Person stirbt. Allein zu wissen, dass hier in unserem Fall die verabreichte Dosis von G tödlich sein kann, reicht erstmal für die Tötungsabsicht nicht aus. Mhm. Ist trotzdem Vorsatz, ne, aber nicht Tötungsabsicht. Und das wird im deutschen Strafrecht dann bei der Strafzumessung relevant. Da kann sich das nämlich auswirken. Und wenn die Tötungsabsicht festgestellt wird, kann das sich strafschärfend auswirken.
Gut, der Richter verurteilt Port trotzdem zu lebenslanger Haft. Mhm.
Ich habe nochmal Auszüge aus der Urteilsbegründung mitgebracht. Mhm. Der Richter sagt: Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Schwere der Straftat so außergewöhnlich hoch ist, dass die lebenslange Haftstrafe gerechtfertigt ist. Tatsächlich ist sie sogar erforderlich. Der Angeklagte wird im Gefängnis sterben. Und die Familien der Opfer jubeln dann und applaudieren.
Ja, krass. Emotionale Situation im Gerichtssaal. Eine Person im Zuschauerraum soll sogar gerufen haben: Ich hoffe, du stirbst einen langen und langsamen Tod, du Stück Scheiße. Ja, und ein Angehörige von Jack, Ports letztem Opfer, die sagt nach dem Urteil: Endlich haben wir Gerechtigkeit für Jack. und die anderen Jungs. Ein kranker, verdorbener Dreckskerl wird niemals in der Lage sein, das Leben einer anderen Familie zu verletzen oder zu zerstören. Jack kann nun endlich in Frieden ruhen und wir werden immer völlig untröstlich sein. Die Trauer und Wut ist natürlich dann eben ewiger Begleiter für die Familie. Doch auch auf die Polizei und diese stümperhafte Ermittlungsarbeit sind die Angehörigen echt wütend.
Die Fehler der Polizei.
Es ist natürlich immer leicht, das sozusagen in der Review aus heutiger Sicht zu sagen, aber die Polizeiarbeit war in diesem Fall ein ziemlicher Fail und ich würde sagen auch ein eigener Fall. Es sind nämlich grobe und schwerwiegende Fehler passiert. Obwohl die Polizei Ports Laptop nach dem ersten Mord beschlagnahmt, wird der monatelang einfach nicht untersucht. Mit der Begründung, dass sowas ja ganz schön teuer sei. Was hätte man auf dem Laptop gefunden? Suchanfragen nach Vergewaltigungsvideos und GHB, das weiß man heute. DNA-Spuren an der Kleidung der Opfer werden auch nicht untersucht. Und der vermeintliche Abschiedsbrief, der wird auch nicht verifiziert.
Das kann man, glaube ich, festhalten. Sie hätten Port viel, viel früher bekommen, wenn sie alle Spuren verfolgt hätten. Und das sind Fehler, die nicht passieren dürfen.
Genau, und wegen dieser Fehler gibt es dann auch eine Untersuchung gegen die Untersuchenden, nämlich gegen die Londoner Metropolitan Police. Insgesamt wurden 17 Polizisten im Zusammenhang mit der Port-Ermittlung befragt. Nur einer macht eine Aussage, alle anderen geben schriftliche Stellungnahmen ab. Von den 17 Polizisten wurde bei 9 Fehlverhalten festgestellt. Konsequenzen? Keine. Keine Abmahnung, keine Kündigung, nichts.
Ich meine, ich will die jetzt auch nicht verteidigen, aber das Morddezernat, das für die Ermittlungen viel geeigneter gewesen wäre, wurde mehrfach von den Polizisten angefragt, aber die Anfrage wurde immer wieder abgelehnt. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass Menschen, die überhaupt keine Erfahrungen mit Mord hatten, plötzlich die Ermittlungen führen mussten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei vielen zu einer Überforderung führt.
Naja, aber Überforderung hin oder her. Ich glaube, das Versagen hat zum Teil auch andere Gründe. Über die können wir vielleicht gleich auch noch mal kurz sprechen. Ganz spannend, was ich da gefunden habe. 2 Freunde von Anthony jedenfalls, die wenden sich damals an die Polizei und äußern ihre Zweifel an der selbstinduzierten Überdosis. Später erklären sie, dass sie nicht das Gefühl hatten, dass die Polizisten sie wirklich ernst genommen haben. Für sie war Anthony eben einfach nur ein weiterer schwuler Sexarbeiter, der an der Überdosis gestorben ist.
Aber zumindest hat der Fall einiges ausgelöst. 58 Todesfälle in London, die mit G im Zusammenhang stehen und sich innerhalb der letzten 4 Jahre ereignet haben, werden dann erneut untersucht. Mhm. Und es werden auch Trainings durchgeführt, in denen die PolizistInnen für Themen der queeren Community sensibilisiert werden sollen. Marvin, lies doch mal vor, was ein Polizeisprecher dazu sagt.
Also die geben sich ja sehr proaktiv sensibilisiert. Und zwar sagt er, ihr Verständnis für Sexualdelikte im Zusammenhang mit Drogenkonsum und Chemsex war ziemlich lückenhaft. Allein, dass er dann so ein Wort wie Chemsex benutzt, zeigt das oder soll es eben zeigen. Einige dürften davon gewusst haben, aber eben nicht viele. Was ich aber auch in dem Zusammenhang ganz interessant fand bei der Recherche, will ich ganz kurz am Ende hier nochmal droppen. Und zwar hat ein Blog darüber gesprochen, dass ich es hier um eine Hierarchies of Victimization handeln könnte. Ich übersetze mal, habe ich nicht gut ausgesprochen. Opferhierarchie ist hier ein Thema. Hast du davon schon mal gehört?
Ich kann mir was darunter vorstellen, aber du bist besser im Bilde. Klär uns auf.
Ja, also die Opfer von Port, die waren allesamt junge, homosexuelle Männer, die dann eben auch mit Drogen gefunden wurden. Und dieser Blog geht eben davon aus, dass sie einer stigmatisierten sozialen Gruppe angehören. So à la, ja, die Schwulen, die haben halt viel Sex und nehmen Drogen, Punkt. Ne? Die Opfer gehören außerdem einer sozialen Gruppe an, die nicht so wichtig ist, in Anführungsstrichen, in unserer Gesellschaft, die eben weniger Sympathie oder Aufmerksamkeit genießt. Dieses Stigma, das zieht sich eben ja auch bis heute durch unsere Gesellschaft und dann eben auch durch die Ermittlungsarbeit. Ne? Also, dass die Behörden vielleicht unbewusst, kann sein, ne? aber trotzdem weniger gründlich und weniger streng ermitteln. Und dieses Konzept der Opferhierarchie, das geht eben davon aus, dass die Menschen nicht gleich behandelt werden, wenn sie eben Opfer einer Straftat werden.
Ja, vielleicht können wir an der Stelle ja mal so ein kleines Gedankenexperiment wagen und uns fragen, hätte die Polizei auch so nachlässig ermittelt, wenn statt eines Mannes da zum Beispiel eine weiße Frau vor Ports Haustür gelegen hätte? Ja, und diese dann auch noch Spuren von Gewalt am Körper hat und eine Vergewaltigungsdroge im Blut. Ich glaube nämlich eher nicht.
Kommen wir zum Star im Gefängnis. Lass uns ganz kurz noch über Steven Port sprechen. Der sitzt ja nun im Knast, wird wohl nicht mehr lebend rauskommen. Er ist übrigens einer von nur 60 Gefangenen in Großbritannien, auf die das zutrifft. Soweit so gerecht, denkt man sich. Und er prahlt aber im Knast damit, dass er ein echter Promi sei und gibt damit an, dass er Autogramme auf Zeitungsartikel geben soll. Er sagt auch sowas wie, ja, ich glaube, ich bin die einzige Berühmtheit in diesem Gefängnisflügel. Es gibt niemanden, den ich aus dem Fernsehen kenne hier. Also.
Und auch, dass er daraus noch so eine perverse Genugtuung zieht. Ne? Mhm. Eklig. Ne? Und klar, der Fall von Stephen Port hat Wellen geschlagen. Und dieser Fall hat auch gezeigt, dass die Polizei, was Homofeindlichkeit und Hassverbrechen allgemein angeht, nicht wirklich gut sensibilisiert ist. Und ganz spannend in dem Zusammenhang finde ich noch, ein Sprecher des Londoner Bürgermeisters betont, dass es von großer Bedeutung sei, dass die queere Community Londons Vertrauen in die Polizei hat. Mhm. Denn nur so kann sich jeder queere Mensch, unabhängig von Herkunft, Postleitzahl etc., sicher fühlen.
Taten sind natürlich wichtiger als Worte, aber ich finde das auch im Nachhinein, das Statement schon ganz gut, weil man sich dann auch als queerer Mensch gesehen fühlt. Also das war richtig, an dem Punkt das so zu machen. Es gibt übrigens auch eine Serie von der BBC, die die grausamen Morde beschreibt, erzählt. Und die Mutter von Anthony, einem der Opfer, die sagt sogar, ja, diese Untersuchung und diese Serie, die haben einen großen Kloß aus meiner Brust gerissen. Zum Glück habe ich keine Albträume mehr. Krass eigentlich, ne? Nach der Serie? Okay.
Total. Und auch, ich erinnere mich an Jeffrey Dahmer. Den Fall hatten wir auch bei Queer Crimes. Da war es ja ganz anders. Da haben die Angehörigen sich ja nicht gesehen gefühlt, beziehungsweise viel schlimmer. Port hingegen, der ist gar nicht happy mit der Darstellung seiner Person. Der Schauspieler, der ihn verkörpert, Stephen Merchant war das, der sehe ihm nämlich gar nicht ähnlich. Er hätte sich dann doch lieber Kevin Bacon, Eddie Redmayne oder Captain America's Star Chris Evans gewünscht. Ja, ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen.
Keine Worte. So, und am Ende unseres Falls, wie geht's dir damit?
Also, ich finde es immer noch erschreckend, wie skrupellos er vorgegangen ist und auch kaltblütig. Und wie schwer das dann für die Angehörigen der Opfer gewesen sein muss. Und die Vorstellung auch, dass es in so einem Kontext des Datings passiert, ne? Dass du eigentlich irgendwie dich auf ein schönes Event, auf einen schönen Abend freust, selbst wenn es nur Sex ist. Und das dann so ausgenutzt wird.
Ich fand das mit der Opferhierarchie wirklich total interessant, weil es echt nochmal den Kopf öffnet, wo wir als Gesellschaft stehen und dass wir echt noch was zu tun haben, dass wir aber gerade auch dabei sind, viele Themen für uns als Gesellschaft zu verhandeln. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und kurzer Podcast-Tipp von uns. Noch mehr True Crime kriegt ihr in Bayern 3 True Crime, so heißt dieser Podcast. Inzwischen gibt's ja schon die 8. Staffel, Wahnsinn. Und diesmal widmet sich Hostin Jacqueline Bell, gemeinsam mit Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens, der Frage nach Schuld und Unschuld. 21 Menschen sterben, wer trägt die Verantwortung? Eine hochschwangere Frau verschwindet spurlos. Was könnte ihr zugestoßen sein? Ein grausamer Doppelmord erschüttert eine ganze Gemeinde. Aber die Frage ist, ob am Ende der wahre Täter verurteilt wurde. Wenn euch wahre Verbrechen, kriminalistische Rätsel und die tiefen Abgründe der menschlichen Psyche interessieren, dann dürft ihr diese 8. Staffel auf gar keinen Fall verpassen. In der ARD-Audiothek findet ihr Bayern 3 True Crime.
Queer Crimes. Der Grindr-Mörder.
Das war Queer Crimes. Redaktion Nastassja von der Weiden, Autor Ole Siebricht, Fact-Checking Jonas Grünwald. Dankeschön, und verantwortlich ist wie immer Olivia Gattermann.
Und Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Marvin, vielen Dank.
Zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.
ARD.